Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Heratz, schön, dass ihr wieder dabei seid. Deutschland und die Niederlande gehören zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union, die mit den römischen Verträgen des Jahres 1957 besiegelt wurde. Dass die Idee eines vereinten Europas schon viel älter ist, können wir seit dem letzten Jahr in einer Geschichte der Europäischen Union mit dem Titel »Griff nach den Sternen« von dem Historiker und Journalisten Christoph Driessen nachlesen. Christoph ist Leiter des Kölner Büros der dpa und Autor zahlreicher sehr lesenswerter Bücher, unter anderem »Eine Geschichte der Niederlande« und »Eine Geschichte Belgiens«. Heute bin ich zu Gast in Köln und begrüße ganz herzlich Christoph Driessen. Hallo Christoph, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo Luc, schön, dass du hier bist, freut mich sehr.
Ja, wir wollen uns also über die Geschichte der Europäischen Union unterhalten und dann besonders die niederländische Beteiligung daran, an der Entstehungsgeschichte und an den Verlauf der Geschichte der Europäischen Union. Wie kam es zu diesem Buch?
Ja, das Buch ist eigentlich aus einem Gefühl der Frustration heraus entstanden durch die Brexit-Entscheidung von 2016. Ich habe selbst 7 Jahre in London gelebt, also ich fühle mich England sehr verbunden und entsprechend schockiert war ich 2016, als sich die Briten dann eben mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden haben. Und ja, es mag sich jetzt komisch anhören, aber ich hatte da irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt was für Europa tun, wie bescheiden das auch immer ist. Hatten ja damals viele, das war ja auch die Zeit, in der sich die große Pro-Europa-Bewegung Pulse of Europe gegründet hat, und mein Weg als Historiker und Agenturjournalist war dann eben diese Geschichte der Europäischen Union zu schreiben, die eben möglichst kompakt sein sollte, möglichst leicht zugänglich, verständlich und vielleicht auch noch streckenweise unterhaltsam.
Ja, das war es ganz bestimmt. Fangen wir mal an. Die Geschichte der Europäischen Union fängt, man kann sagen, mit dem Stunde Null 1945 an oder vielleicht doch auch schon ein bisschen eher. Wo liegen die Anfänge genau?
Ja, man könnte vielleicht sagen, dass die Geschichte der EU mit einem Brathähnchen begonnen hat, nämlich im Sommer 1941 auf der Insel Ventotene. Das ist so eine Felseninsel vor der süditalienischen Küste. Da haben schon die römischen Kaiser immer ihre Gegner untergebracht. Und 1941 waren hier natürlich die Gegner Benito Mussolinis inhaftiert. Unter ihnen Altiero Spinelli, ein ehemaliger Kommunist. Und der hat im Sommer 1941, als Hitlers Panzer gen Moskau rollten, als man wirklich glauben musste als Demokrat, die Sache ist gelaufen, das war es jetzt, da hat er die Vision eines völlig anderen Europas entworfen, eines demokratischen, rechtsstaatlichen und vereinten Europas, ohne Nationalstaaten, denn die Nationalstaaten betrachtete Spinelli als die Wurzel allen Übels. Ja, und das Ganze war natürlich streng verboten, sowas zu schreiben, aber hat er trotzdem gemacht mit 2 Mitgefangenen, und die Ehefrau eines der beiden Mitverfasser, die hat sie dort besucht auf Ventotene, das war möglich, und hat ein Brathähnchen mitgebracht, das war natürlich zum Verzehr bestimmt, aber da haben die Wachen gesagt, nee, also das ist zu luxuriös, das müssen sie wieder mitnehmen, und dann hat sie es aber genutzt, um eben das Manifest in dem Hähnchen ans italienische Festland zu schmuggeln, und da ist es dann im europäischen Untergrund verbreitet worden.
Mein Gott, was für eine Geschichte, ja, herrlich, ja. Herrlich. Ja, jetzt ist es 45, der Krieg ist vorbei, nun haben in den verschiedenen Ländern die damals Regierenden bestimmte Vorstellungen, wie Europa dann auszusehen hat, es gab da einige Reden, die da gehalten worden sind, um anzugeben, wie man sich in Frankreich oder in Italien oder anderswo vorgestellt haben, wie Europa auszusehen hat. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, also es gab damals schon eine breite proeuropäische Strömung in vielen Ländern Europas. Also viele Menschen, und nicht etwa, das beschränkte sich nicht etwa nur auf die politische Elite, das umfasste weite Teile des Bürgertums teilweise und ging sogar in die Arbeiterschaft. Also viele Menschen hatten einfach das Gefühl, nach dieser Aneinanderreihung von Katastrophen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, dass jetzt nochmal der Reset-Knopf für Europa gedrückt werden musste. Und es gab im Wesentlichen 2 Strömungen, die Föderalisten, die wie Spinelli meinten, die Nationalstaaten müssen quasi aufgelöst werden, wir müssen Europa gründen als Bundesstaat, also mit europäischer Regierung, Europäischen Parlament. Und dann gab es die Unionisten, die gesagt haben, ja, Nationalstaaten auflösen, das ist jetzt ein bisschen illusorisch. Aber was wir doch brauchen, ist eine enge Zusammenarbeit der Nationalstaaten, also eine Konföderation. Das waren die beiden Vorstellungen. Und diese Pro-Europäer, die hatten jetzt das große Glück, dass sich kurz nach dem Krieg quasi der angesehenste Europäer überhaupt ihrer Sache angenommen hat, nämlich Winston Churchill, der Mitbezwinger Hitlers, der große britische Kriegspremier, der ja aber also wenige Wochen nach dem Sieg über Nazi-Deutschland abgewählt worden ist. Er hat ja die Unterhauswahl verloren. Seine Frau Clementine hat noch gesagt, ach, vielleicht ist es ein versteckter Segen, woraufhin er meinte, wirklich sehr gut versteckt. Und er brauchte dann eine neue Aufgabe und die hat er gefunden in seinem Engagement für Europa. Er hat 1948 einen großen Kongress in Den Haag veranstaltet, wo wirklich alles, was in dieser Pro-Europa-Bewegung Rang und Namen hatte, europaweit sich versammelt hat. Im Rittersaal, also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ereignis gewesen. Und vielleicht noch etwas wichtiger war die Rede, die Churchill schon 1946 in Zürich gehalten hat. Wahrscheinlich die wichtigste europapolitische Rede überhaupt. Und da hat er im Wesentlichen zwei Gedanken formuliert. Zum einen hat er gesagt, also wenn Europa aus diesem Trümmerfeld, das wir jetzt hier vor uns haben, wieder auferstehen will, dann geht das nur, wenn sich die Länder Europas vereinigen. Vereinigen zu den Vereinigten Staaten von Europa. Das ist die Formulierung gewesen, die er immer verwendet hat. Und dann hat er noch einen zweiten Gedanken gebracht. Und als er den, bevor er den formuliert hat, hat er sein Publikum richtig gewarnt, hat gesagt, so passt auf, also jetzt sage ich was Provozierendes, passt mal auf, lehnt euch zurück. Und dann hat er gesagt, der Kern dieses vereinten Europas muss eine deutsch-französische Freundschaft sein. Ja? Also die beiden Erbfeinde müssen Freunde werden. Und das war damals wirklich skandalös. Also so wurde es zum Beispiel in Frankreich aufgenommen. Dafür hat er also massive Kritik bekommen.
Ja, das wollte ich gerade fragen, wie hat de Gaulle darauf reagiert? Er war ja damals der...
Genau, de Gaulle war damals kurzzeitig Ministerpräsident von Frankreich und der hat das als vollkommen absurd zurückgewiesen. In Frankreich hatte man damals ganz andere Vorstellungen. Man wollte Deutschland zerschlagen, nicht? Also man kann sich das ja auch sehr gut vorstellen. Also die Franzosen hatten naheliegenderweise nach dem Krieg einen beherrschenden Gedanken, wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nochmal von Deutschland angegriffen werden. Und um das zu erreichen, sollte Deutschland nicht als Einheitsstaat wieder aufgebaut werden, sondern sollte in Teilstaaten zerfallen, so wie das im 19. Jahrhundert ja auch schon mal der Fall gewesen war. Das linksrheinische Rheinland, einschließlich der Stadt Köln, sollte überhaupt französisch werden, so wie das zur napoleonischen Zeit ja schon einmal der Fall gewesen war. Und das Ruhrgebiet, das damals noch eine ganz überragende Bedeutung hatte als die größte Industrieregion Europas, das sollte quasi aus Deutschland herausgelöst und einem Konsortium von Staaten unter Führung Frankreichs unterstellt werden, um so auch den Wiederaufstieg Frankreichs zur Großmacht sicherzustellen.
Ja, und diese Konferenz aus Le Haag 1948, was war da das Ergebnis letztendlich?
Das Ergebnis war letztlich, dass da eine europäische Versammlung gegründet wurde, aus der dann der Europarat hervorgegangen ist, den es ja heute immer noch gibt, aber der keine besonders große Bedeutung hat. Das ist auch kennzeichnend für diese Anfangszeit. Es gab verschiedene europäische Initiativen, es wurden auch verschiedene europäische Organisationen irgendwo gegründet und man konnte damals noch nicht sehen, woraus jetzt wirklich was entstehen würde.
Ja, jetzt, wir kennen die römischen Verträge von 750, aber man versuchte jetzt ganz zart, sagen wir mal, eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern zustande zu bringen.
Ja.
Und hat quasi die Vorstellung gehabt, wir müssen irgendein Item, irgendeinen Gegenstand nehmen, das, wo man sagen kann, daraus könnte eine europäische Zusammenarbeit zustande kommen.
Ja, also das Problem für die französische Politik war eben, dass die USA und Großbritannien sehr bald gesagt haben, also wir machen da nicht mit bei dieser Zerschlagung Deutschlands, denn für uns ist nicht mehr Deutschland der große Gegner, sondern die Sowjetunion und wir wollen das Potenzial Westdeutschlands in diesem heraufziehenden Kalten Krieg für uns nutzen. Und jetzt stand also die französische Politik da vor einem großen Problem. Keiner hatte eine Idee, nur ein hoher Beamter, ein Chefberater, den man sich ungefähr so vorstellen muss wie den belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot. Also er war ein absoluter Feinschmecker wie der, war immer tadellos gekleidet, stieg immer nur in den besten Hotels, aber er kam aus einer Familie reicher Cognac-Fabrikanten und er hatte vor allem wie Hercule Poirot viele kleine graue Zellen, dieser Jean Monnet. Und der hat sich 1950 auf einer Wanderung durch die Schweizerische Alpen überlegt, also jetzt mal ganz einfach gedacht, jetzt mal ganz grundsätzlich, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen ja erreichen, dass Deutschland und Frankreich nie mehr gegeneinander Krieg führen. Was braucht man denn eigentlich zum Krieg führen? Das waren damals im Wesentlichen zwei Dinge. Das war einmal die Kohle, das war immer noch der wichtigste Energieträger, und das war der Stahl, daraus hat man die Waffen gebaut. Und jetzt war die Überlegung von Jean Monnet, wie wäre es denn, wenn wir Deutschland und Frankreich quasi die Kohle und den Stahl wegnehmen und einer überstaatlichen Behörde unterstellen, dann können die gar nicht mehr gegeneinander Krieg führen, nicht? Und das ist diese wunderbare Idee am Anfang. Schluss mit dem jahrhundertelangen blutigen Ringen um die Vorherrschaft Europas. Wer ist hier der Größte? Wer beherrscht die anderen? Wer gibt den Ton an? Sondern Kooperation. Kooperation statt Konfrontation, ja? Ja, und daraus ist die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl hervorgegangen. Der Vorläufer der Europäischen Union, und aus dieser überstaatlichen Behörde hat sich die Europäische Kommission entwickelt.
Ja, und jetzt hat man das mit Kohle und Stahl gemacht. Jetzt versuchte man natürlich, das weiter auszuweiten auf mehrere Gebiete. Oder zumindest hat man erstmal versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und daraus ergab sich dann die römischen Verträge von 57.
Ja, man hat sogar erst noch was anderes zu realisieren versucht, und zwar das, wovon jetzt seit 3 Jahren bei uns hier immer gesprochen wird, nämlich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, nämlich eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und die war weit fortgeschritten. Das ging auch wieder von den USA aus, die gesagt haben, die USA übrigens, die ein ganz, ganz großer Förderer dieses europäischen Projekts waren, völlig anders als Donald Trump glaubt oder behauptet. Die USA, die haben gesagt, ja, hier, also Deutschland muss jetzt auch, Westdeutschland, die junge Bundesrepublik muss auch einen Verteidigungsbeitrag leisten. Das war ja eine brisante Diskussion damals auch in Deutschland, deutsche Wiederbewaffnung. Und natürlich erst recht in Frankreich. Die Franzosen haben gesagt, oh, also jetzt so schnell, weniger als 10 Jahre nach dem Krieg, schon wieder eigene Streitkräfte für Deutschland. Und da hat dann auch wieder sich Monnet zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, dann lasst uns das doch auch wieder europäisch machen. Wir stecken die deutschen Soldaten in europäische Uniformen, dann sind das gar keine Deutschen mehr. Und das ist aufgenommen worden, und dann hat der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi, auch ein ganz großer Europäer, der hat dann gesagt, ja Moment mal, aber wenn wir das machen, wenn wir das realisieren, wenn wir unsere Streitkräfte zusammenlegen, dann brauchen wir auch eine europäische Regierung, die dann letztlich auch entscheidet, wann diese Streitkräfte im Ernstfall losziehen. Und auch darüber hatte man weitgehende Einigkeit erzielt, über eine europäische politische Gemeinschaft. Und dann ist es aber doch noch in letzter Minute wirklich 1954 in der französischen Nationalversammlung am Widerstand der Kommunisten und der Gaullisten, also von ganz links und fast ganz rechts, gescheitert. Und das war wirklich ein Rückschlag. Also zum Beispiel Adenauer, der hat in einem Interview ein Jahr vor seinem Tod, was man sich auf YouTube noch ansehen kann, hat er auf die Frage, was war der größte Rückschlag ihrer gesamten politischen Laufbahn, gesagt, und zwar sofort, ohne nachzudenken, das war das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Denn wenn wir das gehabt hätten, wenn wir das realisiert hätten, dann wäre das vereinigte Europa wirklich Realität geworden. Und alles, was danach gekommen ist, das war eigentlich nur der Versuch, das irgendwie doch noch wieder hinzukriegen. Ja?
Mhm. So, jetzt haben wir über die Verträge von Rom 57 gesprochen. Was ist da letztendlich beschlossen worden?
Es herrschte dann erstmal Katerstimmung, aber dann kam noch im selben Jahr jemand mit einer neuen Idee, und das war ein Niederländer, nämlich der niederländische Außenminister Wim Beyen. Und der hatte die Idee eines Binnenmarkts, also der berühmte Binnenmarkt, nicht, den wir heute haben, einen gemeinsamen Markt ohne nationale Regeln, ohne Hindernisse, freier Verkehr von Menschen, Waren, Dienstleistungen, Unternehmen. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von einem Niederländer gekommen ist, denn die Niederlande hatten ja kurz zuvor ihr großes Kolonialreich im Indischen Ozean verloren, Niederländisch-Indien. Und das war natürlich auch ein riesiger Absatzmarkt gewesen. Und die Niederlande waren damals schon eine Exportnation, hatten ja auch große Multinationals, Philips damals noch riesig, dann Shell zu 60% niederländisch, Unilever, also ein relativ kleines Land mit vielen großen Unternehmen, und sie brauchten dringend einen größeren Absatzmarkt. Insofern könnte man fast sagen, dass der Binnenmarkt so ein bisschen Ersatz für die Kolonie gewesen ist. Und die anderen sind dann darauf eingegangen. Es waren sehr, sehr zähe Verhandlungen dann, die mehrere Jahre gedauert haben, aber es hat eben 1957 dann zur Unterzeichnung der römischen Verträge geführt und dann zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Ja, dann war die Vereinigung da, und die erste Kommission konnte ihre Arbeit aufnehmen in Brüssel. Warum nun gerade in Brüssel?
Ja, also über den Sitz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hatte man 1958, als die erste Kommission ihre Arbeit aufnahm, noch keine Einigung erzielt. Belgien war mit Brüssel im Rennen, aber Frankreich, das damals ohne Zweifel einflussreichste Mitgliedsland, wollte das alles natürlich nach Paris holen. Und Italien war mit dem Lago Maggiore im Rennen. Also wenn das Realität geworden wäre, dann wäre der Posten eines, genau, du sagst es, dann wäre der Posten eines EU-Beamten wahrscheinlich heute noch ein bisschen begehrter.
Ja, ja, so.
Und dann hat man das gemacht, was man in der EU in solchen Fällen heute auch noch immer macht. Man hat einfach gesagt, okay, entscheiden wir später, schieben wir erstmal auf die lange Bank. Aber worüber man damals schon Einigkeit erzielt hatte, war, dass die Ratspräsidentschaft halbjährlich wechseln sollte. Das ist ja bis heute so geblieben. Dann war also jetzt noch die Frage, wer fängt an? Da ist man dann stur nach dem Alphabet vorgegangen. Da kam dann Belgien als erstes dran und die belgische Regierung hat dann pragmatisch Büroräume angemietet, genau da in Brüssel, wo sich heute das Europaviertel befindet. Und der erste Kommissionspräsident Walter Hallstein hat dann auch sofort ein paar tausend Beamte eingestellt. Also der hat da richtig, der wollte das jetzt wirklich ganz schnell voranbringen. Und als dann nach einem halben Jahr der nächste übernahm bei der Ratspräsidentschaft, hat er natürlich jetzt nicht wieder alles zu sich geholt, sondern hat das da belassen. Und so ist Brüssel zu diesem ewigen Provisorium geworden. Und erst fast ein halbes Jahrhundert später hat man das irgendwann mal festgelegt. Sodass man also auf die Frage, warum die EU in Brüssel sitzt, antworten könnte, weil Belgien mit B anfängt.
Ja, ja. Mhm. Und wie ist es denn jetzt weitergegangen mit dem Binnenmarkt? Vor allen Dingen, welche Sektoren sind dabei entstanden?
Ja, also der erste Sektor, wo das Realität wurde, war der Agrarmarkt, ja, der Agrarsektor. Und jetzt kann man sich heute fragt man sich, ja, warum jetzt ausgerechnet Agrarsektor? Aber das ist eben wie mit Kohle und Stahl. Unmittelbar nach dem Krieg hatte das noch eine riesige Bedeutung. Also das Versprechen dieses ganzen Europaprojekts, das war quasi zweigeteilt. Das war einmal nie wieder Krieg und nie wieder Hunger. Ja, das war ja auch ein ganz großes Thema gewesen. Gerade in den Niederlanden denken wir an den Hungerwinter mit 20.000 Opfern. Und deswegen wollte man damals auch in allen europäischen, westeuropäischen Ländern herrschte der Gedanke vor, dass also quasi der Agrarmarkt, dass der den Gesetzen des Marktes, dem freien Spiel der Marktkräfte entzogen werden musste. Überall wurden da auch Getreidebörsen geschlossen. Da kam auch noch mit hinzu, dass die Bauern immer besonders anfällig gewesen waren, die Faschisten zu wählen. Die waren zum Beispiel eine Hauptwählergruppe von Benito Mussolini. Und die wollte man also jetzt, da gab es also jetzt das Bestreben, wir müssen denen was bieten, damit die sich auch mit dem demokratischen Staat identifizieren können. Und dann war eben das Mittel, was alle diese Probleme lösen sollte, wir garantieren den Bauern eben halt die Abnahme ihrer Produkte zu festen Preisen. Ja, dann haben wir also sichergestellt, dass es nie mehr eine Hungersnot geben kann und die Bauern, die sind glücklich und identifizieren sich jetzt hier mit der Demokratie. Und so ist es dann gekommen und deswegen hat man diese Agrarpolitik, die hat man in den ersten Nachkriegsjahren als einen ungeheuren Erfolg überall gesehen. Ja. Deswegen hat die neu gegründete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft das dann übernommen und hat gesagt, gut, das machen wir jetzt auf europäischem Niveau.
Ne? Ja, und es war wieder Niederländer, der die Initiative ergriffen hat.
Vielleicht nicht die Initiative, aber er hat das ausgeführt, nämlich ja. Sico Mansholt, also eine wirklich ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit. Der kam aus einer Familie sehr reicher Bauern, die aber zugleich Sozialisten waren, sehr, sehr ungewöhnlich, also PVDA. Mhm. Und er hatte auch mal ein paar Jahre in den 30er Jahren in Niederlandisch-Indien gelebt, aber da hatte er gleich gesehen, also das ist nicht meine Welt hier. Hier werden die Einheimischen unterdrückt und das ist alles von gestern, da will ich nichts mehr zu tun haben, ist wieder zurückgegangen. War dann während der Besatzungszeit ein sehr aktiver Widerstandskämpfer, also der eben halt auf seinem Hof Juden versteckt hat, aber der auch ein ganz großes Netz aufgebaut hat zur Unterstützung untergetauchter Juden und Widerstandskämpfer und der dann auch vor diesem Hintergrund dann nach 45 in den Niederlanden ganz schnell Karriere gemacht hat, Landwirtschaftsminister wurde, unglaublich aktiv und unglaubliche Energie und er war sogar dann kurzzeitig als erster Kommissionspräsident im Gespräch, da hat aber Adenauer gesagt, also Bauer und Sozialist, das ist zu viel, ja, und dann ist er zwar nicht Kommissionspräsident geworden, aber eben der mit Abstand wichtigste Kommissar, nämlich der Agrarkommissar und Mansholt hat das dann alles umgesetzt, hat das dann verwirklicht und der war wirklich ein ungeheuer moderner Politiker, das war ja damals also auch vom Stil her, das war ja damals noch eine sehr formelle und hierarchische Zeit und Mansholt, das war schon einer der auf einer ganz kollegialen Ebene zusammengearbeitet hat, das war was ganz Neues oder der auch 1958 zum Beispiel, da gab es eine große ganz große Konferenz am Lago Maggiore. Da hat sich alles getroffen, was in der eben halt in den im europäischen Agrarsektor Rang und Namen hatte. Und da gab es dann so ein großes, so ein Sommerfest, und da hat dann ein deutscher Diplomat, also so ein Van Adel, so ein junger Mann, hat dann versucht, sich da zu produzieren, ist da Wasserski gefahren, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Der ist x-mal reingefallen. Und dann hat jemand so gesagt zu Mansold: Hey Sicko, versuch du doch mal. Und er war schon 58 Jahre, ein ganz langer Kerl auch, und hat er das versucht, ist einmal reingefallen, dann beim zweiten Mal hat schon bestens geklappt, und dann hat er da wohl die fantastischen Pirouetten über den See gezogen. Und Henk Fredeling, ein anderer niederländischer Politiker, hat gesagt: Also ich bin davon überzeugt, dass an diesem Abend die europäische Agrarpolitik gemacht worden ist. Und damit meinte er eben, alle fanden den so toll, dass die künftig ihm willig zugearbeitet haben.
Ein ganz wichtiger Mann eigentlich bei dieser ganzen Entwicklung. Jetzt kommen wir in den 60er Jahren, da taucht plötzlich ein Riesenproblem auf, und das hat etwas mit Frankreich zu tun.
Ja, also, und zwar, man könnte noch direkter sagen, mit Charles de Gaulle. Der wird ja heute auch oft in eine Linie gestellt mit den großen Europäern wie Robert Schumann, Jean Monnet und so weiter. Und das ist nicht ganz richtig. Also natürlich ist Charles de Gaulle eine Jahrhundertgestalt. Absolut natürlich. Das war das Zentrum des französischen Widerstands im Zweiten Weltkrieg und so. Aber er war kein großer Europäer. Er war ein radikaler Gegner jedweder supranationaler Organisation, weil er nämlich davon überzeugt war, dass es undenkbar war, dass Frankreich eben Teile seiner Souveränität abgeben könnte an überstaatliche Institutionen. Er wollte was ganz anderes, also er wollte diese europäische Wirtschaftsgemeinschaft zwar nicht komplett abschaffen, aber die sollte das Vehikel sein, um Frankreich wieder zu alter Größe zu verhelfen, ja. Also er sah natürlich, Frankreich hat jetzt nicht so das wirtschaftliche Potenzial, um das jetzt zu sein letztlich. Da brauchen wir irgendwie noch was dahinter, und das sollte eben, das sollten die anderen europäischen Staaten sein. Er hat gesagt, Europa ist für Frankreich das Mittel, um wieder das zu werden, was es seit Waterloo aufgehört hat zu sein, der Erste in der Welt, ja. Also es sollte eine Konföderation werden unter Führung Frankreich. Frankreich sollte da den Ton angeben, und das haben aber insbesondere die kleineren Staaten, also die Benelux-Staaten, nicht mitgemacht, weil die gesagt haben, also dann werden wir wieder von den Großen dominiert. Nein, was wir wollen, sind eben Institutionen, in denen die Nationalstaaten letztlich gar nicht das Sagen haben oder berücksichtigt sind. Also sowas wie eben die Kommission, das Europäische Parlament, der Europäische Gerichtshof. Und derjenige, der da am deutlichsten gesprochen hat, das war der damalige niederländische Außenminister Josef Luyens. Also der hat da dagegen gehalten.
Ja, und der hat im Grunde genommen, ich sag jetzt mal, die EWG gerettet.
Kann man das sagen? Gerettet ist vielleicht ein bisschen viel, also aber er hat da eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt. Also de Gaulle hat dann bald gesehen, okay, das wird nichts, das lassen die nicht mit sich machen. Und das ist dann der Auslöser gewesen für den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Das weiß heute kein Mensch mehr. Das hatte eine ganz konkrete machtpolitische Funktion. Also de Gaulle hat dann gesagt, gut, dann setze ich halt nur noch auf Deutschland. Dann lassen wir das jetzt mit Europa hinten runterfallen, und dann wird das jetzt eine französisch-deutsche Partnerschaft, mit Frankreich natürlich an erster Stelle. Und er hat gesagt, politisch geben wir dann den Ton an, denn Deutschland ist durch seine Kriegsvergangenheit noch belastet, aber wir haben dann quasi noch das wirtschaftliche, große wirtschaftliche Potenzial der Bundesrepublik dabei. Und Adenauer, muss man sagen, der eigentlich auch unter die großen Europäer gerechnet werden kann, ist da mitgegangen, weil er sich gesagt hat, was anderes ist mit de Gaulle nicht möglich.
Ja, jetzt haben die beiden sich ja kennengelernt, de Gaulle und Adenauer. Das war am Anfang durchaus problematisch.
Das war am Anfang schwierig, weil eben Adenauer eben befürchtete, dass de Gaulle Europa komplett abräumen wollte. Aber es kam ja dann 1958 zu dem berühmten Treffen in de Gaulles Wohnhaus, und da
muss man sagen,
so ist es, und da hat de Gaulle dann eben seinen ganzen Charme spielen lassen, muss man sagen, und den hatte er ja, und hat dann Adenauer komplett eingewickelt, kann man sagen. Also Adenauer war begeistert von de Gaulle, auch von dessen Deutschkenntnissen, von dessen Kenntnissen der deutschen Geschichte, und hat dann gesagt, also der ist ja völlig anders, als in der Presse dargestellt wird. Das ist ja wirklich eine absolut große Persönlichkeit. Und fortan ist er dann eben halt nicht mehr von de Gaulles Seite gewichen und hat letztlich alles das gemacht, was de Gaulle wollte. Und das hat natürlich auch für Deutschland große Vorteile gehabt. Klar, natürlich, die deutsch-französische Freundschaft ist da dann eben so richtig begründet worden. Aber eben immer muss man im Hinterkopf haben, sagen wir mal, für Adenauer, der war ja am Ende seiner politischen Laufbahn, für den war das quasi die Krönung seines Lebenswerks, diese Aussöhnung mit dem Erbfeind. Und für de Gaulle war es eher der Anfang von was anderem, nämlich das sollte sein der Anfang des Wiederaufstiegs Frankreichs zu alter Größe durch eine enge Partnerschaft mit Deutschland.
Ja, ja. Die 60er Jahre, jetzt kommen wir zu 70er Jahre und zu 80er Jahre, das ist auch eine interessante Entwicklung. Da sind es auch wieder deutsche und niederländische Persönlichkeiten, die dabei eine große Rolle gespielt haben. Also so Duo, nicht? Helmut Schmidt auf der deutschen Seite, Giscard d'Estaing auf der französischen Seite. Später dann Helmut Kohl auf der deutschen Seite, François Mitterrand auf der französischen Seite. Merkwürdigerweise Schmidt Sozialdemokrat, Giscard d'Estaing konservativ-liberaler, dann Helmut Kohl konservativer Christdemokrat und François als Sozialist. Also politische Parteien sozusagen, Zugehörigkeit ist das nicht, aber die haben es miteinander wirklich gut können. Und genau. Das war zum Vorteil der Europäischen Union.
Absolut, absolut. Es ist genau wie du sagst, also das waren politisch hätten die fast nicht weiter voneinander entfernt sein können, aber es ging eben halt um die Persönlichkeiten, die miteinander harmoniert haben. Nicht? Das ist ja, also Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing sind ja lebenslange Freunde geblieben. Und das Gleiche war der Fall bei Kohl und Mitterrand, ja, wobei da das Verhältnis schon ein bisschen anders war, aber davon hat Europa in der Tat sehr profitiert. Wir haben ja zum Beispiel alle noch dieses Bild im Kopf, Helmut Kohl und François Mitterrand, wie sie sich die Hand geben über den Gräbern von Verdun, also dieses große Symbolbild für die deutsch-französische Aussöhnung.
Ja, genau. Ja, in den 80er Jahren gab es dann die ersten Überlegungen zu einer gemeinsamen Währung. Wie ist die Idee eigentlich entstanden?
Ja, also das ist gekommen, eigentlich der Auslöser dafür war der sogenannte Nixon-Schock 1971. Also sagen wir mal, das Währungssystem der Nachkriegszeit war davon geprägt, dass es die Ankerwährung, eine Ankerwährung gab, das war der Dollar, und der war durch Gold gedeckt und alle anderen Währungen standen in einem festen Tauschverhältnis zum Dollar. Und dann ist es aber 1970 so gewesen, dass der Dollar immer mehr unter Druck geraten ist, weil die amerikanische Regierung immer mehr Geld für Vietnam, für den Krieg aufwenden musste und gleichzeitig wurden die Volkswirtschaften von Deutschland und Japan immer stärker. Und dann hat sich Nixon 1971 völlig unangekündigt vor die Kameras gesetzt und hat gesagt, also wir lösen das quasi auf, dieses sogenannte System von Bretton Woods. Der amerikanische Staat tauscht jetzt nicht mehr Dollar gegen Gold ein. Und dann quasi ist dieses System auseinandergefallen und das ist immer sehr schlecht für die Wirtschaft, nicht? Also die Wirtschaft will ja keine großen Wechselkursschwankungen, das ist sehr schlecht für den Handel und deswegen sind Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing dann einige Jahre später daran gegangen, quasi ein neues Währungssystem zu schaffen, in dem jetzt aber nicht mehr der Dollar die Leitwährung war, sondern eine europäische Währung. Eine europäische Währung, die allerdings zunächst noch nicht in Geldscheinen ausgegeben wurde, sondern die nur eine Buchungsgröße war, aber schon ein festes Währungssystem, in dem die Währungen nur noch um 2,25% nach oben und nach unten schwanken konnten. Und das haben sie dann 1978 beschlossen und nett ist dann auch noch gewesen, es ging dann noch um den Namen, da hat Giscard dann gesagt, ja, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir einen französischen Namen dafür hätten, da haben die anderen sofort gesagt, nee, also die fanden sowieso schon, dass Frankreich die Gemeinschaft ziemlich stark dominierte und dann hat Giscard gesagt, okay, dann lassen wir das, dann machen wir es ganz nüchtern, nennen wir es einfach European Currency Unit, also europäische Währungseinheit, ganz, ganz nüchtern, ganz formal, das kann man dann mit ECU abkürzen. Und die anderen haben viel zu spät gemerkt, dass das eben EQ ergibt. Und das war eine ganz wichtige französische Münze vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Also hat der Fuchs Giscard das doch noch durchgekriegt.
Ja. Die Briten haben da gar nicht mitgemacht. Die wollten das überhaupt nicht. Die wollten ihr Pfund behalten. Überhaupt, die Briten waren dann in den 80er Jahren ein schwieriger Partner, europäisch gesehen.
Großbritannien ist von Anfang an ein Sonderfall gewesen. Also wir haben ja am Anfang über Winston Churchill gesprochen, aber der wollte ja die Vereinigten Staaten von Europa, aber ohne Großbritannien. Und Adenauer hat ihn das immer mal wieder gefragt, ja, aber warum seid ihr nicht dabei? Ihr könnt doch hier die Führung übernehmen. Großbritannien war ja das große, das angesehenste europäische Land mit Abstand unmittelbar nach dem Krieg, ja. Aber da hat Churchill ihm mal drei Kreise auf einen Speisezettel gezeichnet. Und in der Mitte dieser Kreise, wo die sich alle überschnitten haben, da lag Großbritannien. Und der eine Kreis war eben halt Europa. Der andere waren die Vereinigten Staaten, zu denen Großbritannien ja immer eine ganz enge Beziehung hat. Und der dritte Kreis war das Commonwealth, nicht? Also die Briten haben gesagt, wir sind ja schon Mitglied in einem Staatenbund im Commonwealth, ja. Und er dann erst später, als man gesehen hat, ja, dieses Commonwealth, das stellt eigentlich nicht viel dar. Das sind Länder, die in ganz unterschiedliche Richtungen streben. Also Indien zum Beispiel war ja dann auch zeitweise mal stark sozialistisch geprägt nach dem Krieg. Das bringt Großbritannien wirtschaftlich auch nicht mehr viel. Da ist Großbritannien dann eben aus wirtschaftlichen Gründen 1973 dann doch noch der Europäischen Gemeinschaft beigetreten, die ja aber in Großbritannien auch nie so genannt wurde, sondern das war immer the Common Market, der gemeinsame Markt. Das war der Name für die Europäische Gemeinschaft und später Europäische Union, the Common Market. Ja, aber es ist kein, man kann das unmöglich so sehen, nicht? Das ist immer das große Missverständnis der Briten gewesen. Die Europäische Union, das europäische Projekt ist ein Friedensprojekt, ja? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist Mittel zum Zweck, ja? Und es soll eine politische Union werden. Und das ist eben immer das Problem gewesen. Das ist etwas, was Großbritannien nie gewollt hat. Und in den 80er Jahren wurde das dann besonders deutlich, weil eben Maggie Thatcher eine sehr dominante Politikerin war, die ihre Ziele auch durchsetzen konnte und die ja dann einen Rabatt von 66% bei den britischen Beitragszahlungen durchgesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen, also 66% weniger, weil sie bis dahin eben alle Entscheidungen blockiert hat. Also die hat die anderen quasi erpresst und das hat dann
I want my money back,
genau. Yeah. Und das hat dann aber eben dazu geführt, dass Großbritannien quasi auch außen vor war. Das hätte ja eigentlich eben halt auch mit da einer Führungsnation sein können, aber das war quasi dann immer das Land, was am Rand stand und immer gesagt hat, ja, wir bleiben da draußen, ja, wir bleiben draußen bei Schengen, wir bleiben draußen beim Euro, bei so ziemlich allem, nicht? Ja. Und das hat dann eben, ist dann eben im Brexit gemündet irgendwann.
Ja, und dann wurde die Gemeinschaftswährung 1991 auf dem Gipfel in Maastricht beschlossen. Wie verlief dieser Gipfel eigentlich?
Ja, das ist ja quasi der legendärste europäische Gipfel, den es je gegeben hat, weil da eben diese unglaublich weitreichende Entscheidung gefasst wurde. Also es war so, dass da am ersten Tag, dass das alles ganz schleppend verlief und dass dann der Ratspräsident, der niederländische Ministerpräsident Ruud Lubbers gesagt hat, also mein Gott, wir haben noch gar nichts geschafft. Also und dann hat er Königin Beatrix angerufen, die in einem benachbarten Schloss wartete und hat ihr gesagt, also das Mittagessen muss ausfallen, wir haben hier noch nichts hinbekommen. Und dann muss sie wirklich einen Wutanfall bekommen haben, dass sie sogar mit dem Fuß aufgestampft ist am Telefon. Und da er dann wirklich also sehr laut geworden ist und gesagt hat, also das würde sie auf gar keinen Fall akzeptieren. Hier wäre das ganze Essen groß vorbereitet worden für die Staatsgäste und die würden jetzt nicht mit einem Brotje Kaas hier abgespeist. Wie würde das auf wirken? Also sie würde darauf bestehen. Und dann sind also doch alle rüber in das Schloss und wie sich zeigte, hatte Beatrix den richtigen Riecher, denn während des Essens, das dann auch viel länger dauerte, als eigentlich vorgesehen war, hat sich die Atmosphäre entspannt. Und dann ist eben am nächsten Tag dieser Beschluss für den Euro gefallen.
Gefallen, ja. Die wichtigste Position in der Europäischen Union ist zweifellos der Kommissionsvorsitzende. Anfang der 90er Jahre hat sich ein niederländischer Politiker für dieses Amt beworben und sich in Stellung gebracht. Aber ist es nicht geworden? Warum nicht?
Ja, das war eben Ruud Lubbers, besagter Ruud Lubbers, der ja 12 Jahre niederländischer Regierungschef gewesen war. Und der scheiterte aber am Widerstand von Helmut Kohl, ja. Weil Kohl sich erst eben nie verziehen hatte, dass Lubbers 1989 nach dem Mauerfall starke Bedenken gegen die deutsche Wiedervereinigung angemeldet hatte. Wir wissen das ja alle, Kohl hatte ein Elefantenhirn und der hat die Welt unterteilt in Freunde und Freund und Feind, nicht? Und ab da hat er Lubbers, den er bis dahin also als einen engen politischen Freund betrachtete, waren ja auch beide Christdemokraten, danach war der für ihn gestorben und er hat das dann also, er hat gesagt, also wir tragen das nicht mit. Und wenn er, als er gefragt wurde, ja, aber warum nicht, der Lubbers ist doch enorm geeignet, der hat so viel Erfahrung, hat er gesagt, der Rüd ist nicht deutschfreundlich. Und das hat Lubbers wirklich einen Schlag versetzt, denn genau diese Formulierung wohl wörtlich hatte seine Mutter gehört, als sie während der Besatzungszeit sich erkundigt hatte bei den Deutschen, warum ihr Ehemann, also Löbers Vater, von ihnen festgenommen worden war. Da hatten die Deutschen gesagt, ja, ihr Mann ist nicht deutschfreundlich. Also, und das war jetzt so ein Déjà-vu-Erlebnis für Löbers, der also fest davon überzeugt war, dass er durchaus deutschfreundlich war, dass ja. er eben nur berechtigte Fragen aufgeworfen hatte, also etwa nach der polnischen Westgrenze oder Weiß-Neiße-Grenze. Da wollte er, dass das Kohl das jetzt als allererstes damals 89 garantierte. Und also das war insofern ein Drama und das ist dann alles sehr, sehr unschön abgelaufen. Also Deutschland hat dann den belgischen Premier Jean-Luc Dehaene unterstützt und ich muss sagen, Lübers, der hat dann auch die Samthandschuhe abgelegt und hat gesagt, also jemand, der so schwergewichtig ist wie Dehaene, der noch nicht mal sein Körpergewicht im Griff hat, wie will der denn hier die Gemeinschaft im Griff haben? Also das war auch nicht so ohne. Und letztlich ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ein Kompromisskandidat die Nachfolge von Jacques Delors angetreten hat, also des erfolgreichsten Kommissionspräsidenten, den es hier gegeben hat. Und das war der luxemburgische Ministerpräsident Jacques Santer. Und ja, der war nun definitiv einer der schwächeren Kommissionspräsidenten. Also insofern muss man sagen, es ist schon sehr schade gewesen, dass Lübers das damals nicht geworden ist.
Ja. Jetzt zu Beginn unseres Jahrhunderts kam Europa erneut in Aufruhr. Und wiederum nicht zuletzt durch die Niederländer, die die mühsam zustande gekommene europäische Verfassung in einem Referendum abgelehnt haben, die Franzosen übrigens auch. Was hat das denn für Folgen gehabt?
Ja, also in dieser Verfassung sollte ja vor allem geregelt werden, wie Europa jetzt Entscheidungen künftig treffen würde. Also dieses ganze System der Entscheidungsfindung, das war immer noch abgestimmt auf eine Gemeinschaft mit 6 Mitgliedern. Das war es ja ganz lange gewesen, von 1958 bis 1973, bloß 6 Mitglieder. In so einem kleinen Kreis kann man sich natürlich auch informell einigen, aber das geht nicht mehr mit 27 Mitgliedstaaten. Man wusste ja dann schon, jetzt kommt die Osterweiterung, das geht also auf gar keinen Fall mehr. Und insofern, als es dann quasi niedergestimmt worden ist, das Referendum in Frankreich und in den Niederlanden, da herrschte völlige Verzweiflung in Europa, weil man gesagt hat, wir müssen das machen. Ja, die Union wird sonst komplett handlungsunfähig. Und man hat es ja dann noch gemacht, nur eben halt, man hat, sagen wir mal, das ganze Primbramborium weggelassen, was auch mit der Verfassung einherging, quasi so, dass jetzt die Europäische Union so richtig in den Rang eines Staates erhoben worden wäre, eines großen Bundesstaates, und hat aber die ganzen inhaltlichen Sachen, die in der Verfassung vorgesehen waren, dann im Vertrag von Lissabon dann doch noch beschlossen, weil es eben halt auch gar nicht anders ging. Wozu natürlich die Europaskeptiker gesagt haben, ach, da habt ihr es wieder. Die Bürgerinnen und Bürger stimmen dagegen und die Politiker führen es durch die Hintertür doch noch ein.
Waren denn die Niederländer mit dieser Entscheidung dann wirklich Anti-Europäer geworden auf einmal? Sie waren ja früher die führende Nation, was Europa anbetrifft, und plötzlich lehnen sie die Verfassung ab aus Gründen, dass sie gegen die Europäische Union waren, oder ist das ein bisschen zu viel gesagt?
Ich würde sagen, das ist zu viel gesagt, aber ich weiß auch nicht, ob sie auch die führende, sagen wir mal, die führende Europanation gewesen sind. Die Niederlande hatten, sagen wir mal, wollten auch tendenziell immer vor allem die wirtschaftliche, nicht die politische Zusammenarbeit. Es sind zum Beispiel auch die Niederländer gewesen, die 1950/51 bei den Verhandlungen über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gesagt haben, ja, uns ist das aber jetzt nicht so geheuer, dass wir jetzt so kurz, nachdem wir unsere Souveränität wiederbekommen haben, nach der furchtbaren Besatzungszeit schon wieder Souveränität an diese hohe Behörde abgeben sollen. Also wir wollen dann irgendwie noch so ein Gegengewicht. Und daraufhin ist der Ministerrat eingerichtet worden, den Jean Monnet in seinen Planungen eigentlich gar nicht vorgesehen hatte, den es ja bis heute gibt, der heute regelmäßig zusammentritt, also immer je nachdem, über welches Thema gesprochen wird, ne, sind es mal die Verkehrsminister, mal die Finanz- und Wirtschaftsminister. Und das hat letztlich dazu geführt, dass in diese Europäische Union eigentlich beide Prinzipien eingegangen sind, über die wir am Anfang gesprochen haben, nämlich die Idee, Europa aufzubauen als Bundesstaat, ja, die Idee der Föderalisten, als auch die quasi gegenteilige Vorstellung, das Ganze als Konföderation, als Staatenbund aufzubauen. Also paradoxerweise sind ist beides in der Europäischen Union vorhanden heute. Und das, glaube ich, erklärt auch zu einem großen Teil, warum uns diese EU heute oft so schwer verständlich, so undurchschaubar, so intransparent erscheint.
Ja, da kommen wir natürlich jetzt zur Gegenwart. Wie ist das heutige Ansehen der Europäischen Union? Vor dem Hintergrund der Begriffe wie Populismus in Europa, das Verhältnis zu Vereinigten Staaten oder die großen Projekte der Zukunft und so weiter und so fort. Wie stehen wir jetzt da mit Europa?
Ja, also was das Ansehen Europas betrifft, wenn du danach fragst, also wahrscheinlich, wenn man da Umfragen macht, dann ist das Ansehen nicht allzu hoch. Wenn man jetzt nach der Europäischen Union fragt, dann hört man ja oft auch sowas wie Bürokratie, Eurokraten und so, Riegelwut. Aber wenn man danach fragt, wie wichtig den Menschen der freie Grenzverkehr ist oder vielleicht auch die Tatsache, dass sie das Geld nicht mehr umwechseln müssen umständlich, bevor sie in den Mallorca-Urlaub fahren oder wie wichtig es ihnen ist, dass ihre Kinder in ganz Europa studieren können durch Erasmus, dann glaube ich, würden sie sagen, oh, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, nur sieht man oft eben gar nicht mehr, dass das was mit Europa zu tun hat. Aber 2016, als es ja nach dem Brexit auch so schien, als würde das Ganze jetzt vielleicht rückabgewickelt werden, als würden andere da jetzt auch austreten, da ist ja dann doch so eine europäische Bewegung in Gang gekommen. Da haben ja viele gesagt, nee, also wir wollen nicht dahin zurück, irgendwie, dass wir da an der Grenze unseren Pass vorzeigen müssen.
Aber vor allen Dingen die Populisten, die dagegen gekämpft haben. In Frankreich Le Pen, in den Niederlanden war es Geert Wilders, der besonders dagegen hervorgegangen ist. Und wenn man sie jetzt befragt, dann hört man bei Le Pen und bei Wilders beide eigentlich, naja, wir wollen die Europäische Union nicht abwickeln, wir wollen schon Mitglied werden, aber wir müssen was ändern.
Genau, das hat man ja auch bei Giorgia Meloni gesehen, die hat ja auch für den Austritt aus der EU geworben, aber sobald sie im Amt war, war davon nichts mehr zu hören. Nicht, sondern da hat sie sich gerade um ein besonders gutes Verhältnis zu Kommissionspräsidentin von der Leyen bemüht, weil sie eben durchaus weiß, als kluge Frau, kluge Politikerin, wenn ich meine Ziele erreichen will, dann geht das nur mit Europa, aber nicht gegen Europa. Gerade bei sowas wie Migration, nicht? Und das kann, also der Rechtspopulismus ist natürlich eine große Gefahr für Europa. Also darüber besteht Einigkeit. Aber man sieht eben, dass auch die Rechtspopulisten oft zu dem Schluss kommen, ja, wir müssen versuchen, unsere Ziele mit Europa zu erreichen.
Ja. Und das Verhältnis zu Amerika spielt natürlich jetzt, wo Trump zum zweiten Mal regiert, natürlich auch noch eine Rolle. Wir müssen aus Europa natürlich auch eine Einheit ausstrahlen, was nicht ganz so einfach ist mit 27 Ländern.
Nee, genau. Also das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, dass da eben noch auf mehr Feldern mit Mehrheit und nicht mit nach dem Einstimmigkeitsprinzip beschlossen wird, denn so ist Europa gelähmt. Das hat man ja etwa gesehen im Dezember 2023 bei dem Gipfel in Brüssel, wo ein Regierungschef, nämlich Viktor Orban, die Finanz- und Militärhilfen für die Ukraine lange aufgehalten hat. Also so wird Europa natürlich im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts mit großen Mächten wie USA, China, Brasilien, Indien nicht bestehen können.
Ja, Christoph, wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang über die EU unterhalten, aber unsere Zeit ist leider vorbei. Und im Übrigen kann ich dein Buch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wärmstens empfehlen. Es ist sehr informativ und äußerst lesenswert. Schön auch, dass bestimmte Persönlichkeiten oder bestimmte Städte oder bestimmte Ereignisse nochmal gesondert in kleineren Kapitelchen erläutert werden. Das macht den Lesefluss auch angenehm. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr gelungen. Ich gebe nochmal den Titel, Griff nach den Sternen, die Geschichte der Europäischen Union. Und das Buch ist im Verlag Friedrich Bustert erschienen. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, dass du uns über die Geschichte der EU informiert hast. Was steht als nächstes an?
Ich bin jetzt eigentlich noch immer damit beschäftigt, quasi das Buch zu promoten und gehe in Schulen, in Stadtbibliotheken, Volkshochschulen und war auch schon sowohl in Niederlanden wie Belgien und Luxemburg. Und da freut mich das wahnsinnig, dass es doch noch so viele Europafreunde gibt, für die das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja.
Weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch,
Luke. Ja, herzlichen Dank. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt, Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.